So, Freunde der langen Nächte, willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox. Ihr habt es in dem Titel schon gesehen, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Zivilcourage. Vielleicht etwas ungewöhnlich für unseren Podcast. Ich glaube, wir haben noch nie über Zivilcourage gesprochen. Aber wir dachten, eigentlich sind die psychologischen Hintergründe davon ziemlich interessant, weil was genau bringt Menschen am Ende des Tages eigentlich dazu, sich für andere am Ende des Tages in Gefahr zu bringen, vielleicht sogar für Menschen, die sie gar nicht kennen. Und dieser Frage werden wir uns heute widmen.
Dazu haben wir natürlich wie immer einen Fall dabei. Der Fall gestaltet sich heute etwas kürzer, als sie es sonst tun. Aber dafür haben wir in der Diskussion später ganz, ganz viel Info für euch und ganz, ganz viele psychologische Aspekte, über die wir sprechen und fachsimpeln können. Und ich würde sagen, ohne viel Einführung und ohne viel Palaver davor, starten wir einfach mal mit dem Fall.
Kurzer Disclaimer an der Stelle noch. Nein, keine ausgesprochene Triggerwarnung. Also, wobei, naja, es wird sich um Gewalt handeln. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, sollte die Qualität dieser Aufnahme nicht ganz so großartig auf euren süßen Ohren sein wie sonst, dann liegt es daran, dass Maxi und ich leider remote aufnehmen müssen, da wir aufgrund von unterschiedlichen Job- und Urlaubbedingten Bedingungen uns nicht treffen können. Und genau, deswegen hoffen wir, ihr verzeiht uns diesen Fauxpas.
Fauxpas. Am 12.09.2009 ist Dominik Brunner auf dem Weg nach Hause. Der 50-Jährige nimmt wie jeden Tag die S-Bahn, um in München von A nach B zu kommen. An diesem Tag wird er Zeuge, wie drei Jugendliche einige Schülerinnen und Schüler bedrängen. Sie fordern Geld von ihnen, drohen ihnen mit Schlägen. Eines der Kinder schlagen sie sogar ins Gesicht, treten gegen ihre Oberschenkel. Während die anderen Fahrgäste weiter auf ihr Handy starren, aus dem Fenster blicken oder telefonieren, spricht Dominik die Jugendlichen an, fordert sie auf, die Kinder in Ruhe zu lassen. Auch die Schüler spricht er an. Er bietet ihnen an, mit ihnen in Solln auszusteigen, einfach damit sie nicht alleine sind. Gleichzeitig alarmiert er die Polizei. Er hat ein ungutes Gefühl bei diesen Jugendlichen, die sich hier in der Bahn so bedrohlich zeigen. Er hofft, dass die Jugendlichen ihm und den Schülern nicht aus der Bahn folgen und einfach weiterfahren, doch er irrt sich. Zwei der jungen Männer steigen ebenfalls in Solln aus. Dann eskaliert die Situation. Markus S. und Sebastian L. gehen mit geballten Fäusten und nach vorne gerichteten Schlüsseln auf den älteren Mann los. Brunner ruft den Schülern noch zu, dass sie sich aus der Sache raushalten sollen. Dann schlägt er zu. Sofort bricht ein Chaos aus. Die beiden jungen Männer scheinen die Kontrolle zu verlieren. Vor allem der Ältere schlägt und tritt immer wieder auf ihn ein. Mit voller Wucht zielt er auf den Kopf des bereits am Boden liegenden Mannes. Die Schüler stehen am Rand und müssen alles mit ansehen. Panisch blicken sie sich immer wieder um, rufen nach Hilfe. Irgendwann lassen die Angreifer von Dominik Brunner ab und suchen das Weite. Brunner rappelt sich daraufhin auf, murmelt etwas für die Schüler Unverständliches und bricht dann am Bahnsteig zusammen. Sofort alarmieren die Schüler den Rettungsdienst und die Polizei. Zwei Stunden später verstirbt Dominik Brunner an Herzversagen, ausgelöst durch den extremen Stress der Schläge und Tritte. Im Klinikum Großhadern wird noch um das Leben des Mannes gekämpft, doch jede Hilfe kommt zu spät. Nur wenige Tage später ist das Gesicht des Verstorbenen auf den Titelblättern der Presse zu sehen. Er wird bezeichnet als der S-Bahn-Held, wird gefeiert als leuchtendes Beispiel für Zivilcourage. Ganz Deutschland trauert um den 50-Jährigen. Schweigeminuten werden abgehalten. Angehörige werden für Stellungnahmen kontaktiert, doch diese sind damit so gar nicht einverstanden. Sie würden den Verlust ihres Freundes, Sohnes und Partners lieber im Privaten betrauern, wünschen sich Zeit, um zu lernen, ohne ihn zu leben. 10 Monate nach dem gewaltsamen Tod von Dominik beginnt dann der Prozess gegen die beiden jungen Täter. Das Interesse an dem Verfahren ist groß. Hinten im Saal klicken die Kameras. Stifte kratzen über Notizblöcke. Der Ausgang des Verfahrens scheint bereits zu Beginn klar. Markus S. und Sebastian L. sind schuldig. Und Dominik Brunner ein selbstloser Held. Doch dann tauchen Zweifel auf. Mehr als 50 Zeugen werden geladen und widersprechen sich immer wieder. Tat und Tathergang scheinen auf einmal komplexer als zunächst angenommen. Der Prozess taucht den Juristen Dominik Brunner in ein neues Licht. Anschuldigungen werden laut, dass Dominik Brunner gar nicht so heldenhaft gehandelt habe, wie vorerst angenommen. Was, wenn er die Täter provoziert und sogar als Erster zugeschlagen hat? Die Beweisaufnahme bisher hat ergeben, dass Herr Brunner die Konfrontation hier gesucht hat und nicht die Deeskalation, äußert der Verteidiger einer der Angeklagten. Als Bestätigung dieser Vermutung soll ein Mitschnitt des Handys des Verstorbenen herhalten, das er bei der Auseinandersetzung eingeschaltet am Körper trug. Die Tonqualität ist schlecht, doch versteht man einige Sätze. Ihn nimm Ohren mit. Einen nehme ich mit. Ist immer wieder in seiner Stimme zu hören. Dazwischen hört man einen der Angreifer schreien, komm her, Mann, du Drecksschwein, du Sau. Aus dem leuchtenden Held wird damit plötzlich ein Mann, der fahrlässig gehandelt haben soll. Doch seine Angehörigen weigern sich, den Aussagen der Verteidiger zu glauben. Dominik sei nie ein Mann gewesen, der Schlägereien provoziert habe. Nie habe er im Mittelpunkt stehen wollen, er sei immer ein unsichtbarer Teil einer Gruppe gewesen. Doch egal, wer zuerst zugeschlagen hat, am Ende war Dominik Brunner das Opfer. Er ist derjenige, der nun nicht mehr auf der Gerichtsbank sitzen und seine Sicht der Geschehnisse berichten kann. Markus S. und Sebastian L. werden wegen Mordes angeklagt. Vor Gericht wird der erste Schlag, der potenziell von Dominik Brunner selbst ausging, als Notwehr gewertet. Und das ohne Zweifel. Markus S., der Dominik Brunner mehrfach heftig gegen den Kopf trat, als dieser schon am Boden lag, habe aus Sicht der Richter den Tod des Dominik Brunner billigend in Kauf genommen. Eine Verurteilung wegen Mordes scheint daher verhältnismäßig. Markus S. erhält in der Urteilsverkündung eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 10 Monaten. Aufgrund seines geringen Alters wird er nach Jugendstrafrecht verurteilt. Sein Mittäter Sebastian L. muss wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchter räuberischer Erpressung die nächsten 7 Jahre in Haft verbringen. Die Angehörigen von Dominik Brunner gründen nach ihrem Verlust die Dominik Brunner Stiftung. Eine Stiftung für Zivilcourage. Sie möchten Menschen ermutigen, in Notsituationen einzugreifen, jedoch immer unter der Voraussetzung, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Sie sind sich sicher, hätte Dominik sich an diesem Tag Hilfe geholt, hätte die Auseinandersetzung nicht mit seinem Tod geendet.
Ich finde so Fälle von Zivilcourage immer irgendwie auf mehreren Ebenen erschreckend. So irgendwie, ich finde, weil es so, ich weiß nicht, es gibt so viele unterschiedliche Arten oder Gründe, Menschen weh zu tun und Dinge anzutun und sie zu töten. Und weißt du, was ich meine? Wir haben über so viele Dinge in diesem Podcast schon gesprochen. Aber Zivilcourage ist für mich sowas, das fühlt sich so unfair an. Weil jemand tut etwas Schlechtes und bedroht eine andere Person und eine dritte Person geht mit rein und will die schwächere Person beschützen, die angegriffen wird, und wird dafür bestraft. Sie wird dafür bestraft, etwas, dass sie eigentlich etwas Gutes tut. Und ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das schon in der Schule immer extrem unfair, wenn man irgendwie auf anderen Leuten rumgehackt hat und hab dann auch irgendwie mal versucht, so dazwischen zu gehen. Und ich weiß nicht, irgendwie löst Zivilcourage, also diese Zivilcourage-Fälle, lösen in mir immer so eine andere Art von Wut und Entsetzen aus.
Ich weiß, was du meinst. Also Bei mir war es so, dass der Fall Dominik Brunner war mir ehrlich gesagt nicht ganz so bekannt. Also den habe ich damals nicht bewusst mitbekommen. Ich kann mich gut erinnern an diesen Fall von dieser jungen Frau, Tutsche. Genau, das war ja in dem Jahr, wo wir angefangen haben zu studieren. Und das war ja eine junge Frau, die auf einem Parkplatz dann am Ende niedergeschlagen wurde und dann hirntot war. Und ich weiß noch, dass das mir sehr im Kopf geblieben ist und dass ich das sehr erschreckend fand. Und ich auch danach die Wochen und Monate immer wieder irgendwie daran denken musste, vor allem wenn ich irgendwie, gut, so oft kriege ich sowas nicht mit, aber wenn ich mal was dann in der Stadt gesehen habe, was im Entferntesten so aussah wie irgendwie eine Auseinandersetzung, muss ich wirklich immer daran denken. Ja, und eben, was es für eine Gefahr ja birgt für die Person, die da einschreitet. Natürlich nicht immer, natürlich Gott sei Dank in den seltensten Fällen passiert es, dass die Person, die Zivilcourage zeigt, stirbt. Aber das sind natürlich die Fälle, die uns im Kopf bleiben.
Ja. Ja, ich erinnere mich tatsächlich an den Fall von Dominik Brunner, weil ich damals gesehen habe, also ich habe das damals mitbekommen, als der durch die Medien gegangen ist. Und ich fand das damals schon erschreckend. Zum einen, weil die Täter, die waren ja erst 17 und 18, glaube ich. Die waren so jung. Also für eine solche Anklage waren die so jung und es war so sinnlos. Und es war so sinnlos und gleichzeitig war es so unfassbar brutal. Und aber ich weiß noch, dass das bei uns in der Schule auch thematisiert wurde und dass ein paar Leute sich damals in meiner Schule über diesen Fall unterhalten haben und gesagt haben, ja, die beiden Jungs, das waren bestimmt Ausländer. Und dann ging so eine komplette Ausländerdebatte los. So völlig aus dem Kontext gegriffen am Ende des Tages auch. Und ich fand es einfach, also ich fand es auf so vielen Ebenen so erschreckend, weil ich halt dachte, das, was er da tun wollte, war zwei Kindern, also mehreren Kindern zu helfen, damit ihnen nichts passiert. Und dann wird er nach seinem Tod quasi in den Medien dafür angeklagt, dass er das getan hat. Und was mich daran auch heute noch extrem schockiert, ist, dass ich mir denke, was erwarten Leute denn, was in Momenten passiert, in denen man Angst hat. Und wenn du auf zwei super aggressive Jugendliche triffst und du stehst alleine mit Kindern an diesem Bahnsteig und niemand anders hilft dir und du hast dich in diese Situation gebracht, weil du an das Gute glaubst und weil du etwas besser machen willst und weil du jemanden schützen willst. Was glaubst du denn, oder was glauben die Leute, wie man sich dann fühlt? Also, ich bin selber ja ursprünglich in Hannover aufgewachsen. Und Hannover ist ja jetzt nicht unbedingt die allerfriedlichste Stadt, sagen wir es mal so. Und ich habe halt in meiner Jugend selber auch einige Situationen miterlebt, die brenzlig waren, die gefährlich waren und bin da immer gut rausgekommen am Ende des Tages. Aber in dem Moment, wo du vor jemandem stehst, der offensichtlich aggressiv ist, hast du ja Angst. Das macht dir ja Angst, weil du nicht weißt, was die Person tun wird. Und ich habe halt bei Dominik Brunner immer gedacht, na ja, also es gibt in der Psychologie ja nicht umsonst diesen Mechanismus, Angst macht Aggression und Aggression macht Angst. Und der ist ja super basic, aber er ist in vielen Situationen, finde ich, also ich kann ihn häufiger an mir selber beobachten, dass diese Gefühle eng miteinander verbunden sind. Und wenn du dann diesen beiden Jugendlichen gegenüberstehst, natürlich wirst du laut, natürlich schreist du die an. Vielleicht bist du auch der Erste, der zuschlägt, weil du Angst hast. Was sollst du denn machen, wenn da zwei Typen stehen, die sich ihre Schlüssel zwischen die in die Fäuste geklemmt haben, darauf warten, dass einer von denen das erste Mal zuschlägt? Also, ich fand die Berichterstattung danach und diese Vorwürfe ihm gegenüber, fand ich, haben überhaupt keine Rechnung getragen, dem gegenüber, was er versucht hat zu tun.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin auch voll mit dem Gericht mitgegangen, als es dann hieß, ja, dass es Notwehr war. Eben aus dem gleichen Grund, was sollst du sonst machen? Und was hätte er denn für einen anderen Ausweg in dem Moment gehabt, wenn die schon auf ihn zugehen?
Ja.
Und auch eben so der Gedanke, naja, ich hätte wahrscheinlich das Gleiche getan und hätte aus Angst oder aus Panik um mein eigenes Leben auch wahrscheinlich als erstes irgendwie, ist entweder Kampf oder Flucht. Und Flucht war für ihn ja in dem Zeitpunkt, ich meine, er hat sich dazu entschieden, sich vor diese Schüler zu stellen Und wenn er da die Flucht ergriffen hätte, dann würden die Schüler ja wieder in der Schusslinie stehen. Das heißt, Flucht war keine Option. Das heißt, er musste gegen die gehen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Und das ist einfach was, das hat mich damals schon geärgert, dass in den Medien darüber so debattiert wurde, nur weil er denen gegenüber laut geworden ist und sie halt auch angeschrien hat. So, ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass wenn dir jemand gegenübersteht, der dir offensichtlich Gewalt antun will oder bereit ist, dir Gewalt anzutun, hast du ja, wie du gerade gesagt hast, nur zwei, vielleicht drei Optionen. Du könntest noch dieses Thema Freeze irgendwie machen, also dass du dich quasi nicht bewegst. Aber das wäre dann im Grunde, also Freeze und, wenn er sich einfach gar nicht bewegt hätte und sich nicht versucht hätte zu verteidigen, dann bietet er für die beiden ja im Grunde ein noch leichteres Opfer. Und ich glaube halt, die einzige Option, die er an der Stelle hatte, war halt die Flucht nach vorne. Weil im besten Fall erwischst du einen von den Typen zuerst und vielleicht hören sie dann auf. Du kannst es ja nie vorhersehen. Ja. Woher willst du denn wissen, dass diese beiden Jugendlichen so brutal sind und so gewaltbereit sind, dass sie dir gegen den Kopf treten, wenn du noch am Boden liegst? Also, das kann man ja nicht vorhersehen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, klar, du weißt ja nicht, wen du da gegenüberstehst.
Ja.
Ich meine, bei den beiden Jugendlichen war es ja so, dass da in der Vorgeschichte schon Gewalt vorgekommen ist und dass die schon sehr auffällig waren. Ich denke auch an der Ausmaß der Aggression, die sie gezeigt haben, ist es nicht verwunderlich, dass sie vorher schon gewalttätig waren, weil ich würde mal sagen, niemand geht von 0 auf 100, also niemand hat sein Leben lang noch nicht mal in der Fliege was zu Leide getan und tritt dann auf einmal in einen 50-jährigen Mann, ich weiß nicht, wie viel was am Ende, 20 Mal gegen den Kopf.
Ey, auf keinen Fall.
Also ich meine, das ist ja ein Level an Aggression, was auch eine niedrige Hemmschwelle erfordert. Also du musst ja, da muss ja diese Hemmschwelle aus sein, jemanden zu verletzen. Also ne, und auch diese Hemmschwelle, jemanden nicht töten zu wollen oder diese, von wegen, das, was du gerade machst, ist wirklich gefährlich, du könntest ihn damit töten, was nehme ich mal an, die meisten Menschen davon abhalten würde, jemandem gegen den Kopf zu treten. Das ist bei diesem Jugendlichen, diesem Älteren, der ja das gemacht hat, der da getreten hat, diese Hemmschwelle war nicht da. Und diese Hemmschwelle geht nicht einfach von heute auf morgen weg.
Ja, ich meine, man kennt es vielleicht von, das ist vielleicht ein bisschen weit weg jetzt das Beispiel, aber von so Thrombosespritzen, da musste ich gerade dran denken. Voll viele Leute haben ja Probleme damit, sich die selber zu spritzen und wollen dann, dass es jemand anders macht. Aber ganz viele Leute haben auch ein Problem damit, das bei anderen zu machen, weil sie ihnen nicht wehtun wollen.
Ich kann beides nicht.
Ich habe beides schon gemacht. Also,
ich sollte mal meiner Oma eine, was, Thrombose? Ich glaube, es war tatsächlich sogar Thrombose, sollte ich mal eine geben. Und ich hatte meiner Mutter so voll entspannt gesagt, ja, mache ich, kein Problem. Und dann stand ich da mit dieser Spritze und meine Oma so, jetzt mach doch endlich, Maxi, jetzt mach endlich. Und ich habe immer wieder angesetzt und immer wieder so diesen Schwung geholt, weil man ja da in ein Ding reinstechen muss, ne? Ich hab meine Mutter am Ende angerufen. Ich konnte es nicht.
Krass. Ja, ich muss auch gestehen, mir ist es leichter gefallen, mir selber diese Spritzen zu geben, als jemand anderem. Mhm. Tatsächlich. Also, weil ich bei der anderen Person mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht habe, dass ich ihr wehtun werde und ich wollte ihr nicht wehtun. Also habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich das jetzt so spritzen kann, dass es möglichst nicht wehtut. Und bei mir selber bin ich halt so, ja gut, das tut jetzt weh. Ich weiß, dass es wehtut. Das machen wir jetzt mal eben. Da müssen wir jetzt halt durch.
Bin ich halt selbst schuld dran.
Ja, aber dann, ich wollte nicht an dem Schmerz einer anderen Person schuld sein.
Ja, das kann ich auch verstehen. Das ist leichter. Ja, dann bei sich selbst, ja.
Genau. Und ich, also allein diese Hemmschwelle. Ja, oder was ich auch krass finde, ist halt jemandem mehrfach, also über 20 Mal gegen den Kopf und gegen den Körper zu treten.
Und zu schlagen. Also es waren insgesamt, glaube ich, 22 Schläge und Tritte.
Genau. Und da ist es halt, dass ich mir denke, okay, also gehen wir mal von dem Fall aus, dass irgendjemand einen so richtig, richtig, richtig wütend macht. So richtig wütend. So wütend, wie du noch nie gewesen bist. Und du hast keine Möglichkeit, aus dieser Situation rauszugehen und zu sagen, okay, stopp, ich bin gerade wütend, ich möchte gerade eine kurze Pause machen, ich kann mich so nicht vernünftig mit dir unterhalten. Und du hast keine Option. Und in diesem Moment tickt bei dir irgendwie eine Sicherung durch und du gibst deinem Gegenüber eine Ohrfeige, ja? Dann ist das ja schon eine extreme Grenzüberschreitung. Also diese Grenze von einer Ohrfeige zu überschreiten, ist ja schon immens. Und jetzt musst du überlegen, dass die meisten Leute in der Situation wahrscheinlich vor sich selber zurückschrecken würden und sagen würden, oh mein Gott, es tut mir so leid. Und dass in dem Moment diese extreme Wut in ihrem Kopf nicht größer wäre als diese Ohrfeige, weil ihnen in dem Moment klar wird, oh Gott, was habe ich da gerade gemacht? Das war total falsch, das hätte ich niemals machen dürfen. Und jetzt musst du überlegen, dass dieser Typ das 22 Mal hintereinander gemacht hat, also nicht zurückgeschreckt ist, nicht zurückgetreten ist, dass die Wut die ganze Zeit größer war als das hundertprozentige Bewusstsein darüber, was ich der anderen Person gerade antue. Und das kann niemand machen, der das nicht schon vorher gemacht hat.
Ja.
Das glaube ich einfach nicht.
Nee. Ich meine, ich glaube, was bestimmt auch noch eine Rolle gespielt hat, außer Wut und außer diese Gewalterfahrung vorher, ist bestimmt auch so eine Art von Gruppendynamik. Ich meine, wir haben da zwei jugendliche Täter, die in der Bahn schon in der Gruppe waren und diese Schüler bedrängt haben und erpresst haben oder bedroht haben. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch so einen Gruppenprozess gab von wegen noch zusammen mit den, ich glaube, das haben wir bestimmt auch schon mal erwähnt, mit diesen Hormonen, die in dem Alter hochkochen, was keine Entschuldigung sein soll. Wir waren alle in der Pubertät und haben das nicht gemacht. Aber so, wenn wir so ne, danach gucken, okay, wie konnte das zustande kommen, wie konnte das passieren, dass ein 17- und 18-Jähriger einen 50-jährigen Mann ja totschlagen, jetzt ja nicht, er ist ja am Ende an Herzversagen gestorben, aber es war ja trotzdem die Folge der Tritte und Schläge, nur eben nicht so klassisch, wie man es erwartet, sondern eben durch eben den Stress, der dadurch ausgelöst wurde. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Hormone und diese Gruppendynamik von diesen jungen Männern, die ja alle sich, nehme ich mal an, zusammen hochpushen und zusammen irgendwie dann der Starke sein wollen und der Dominante sein wollen, dass das bestimmt zusammengespielt hat in dem Moment. Was, wie noch gesagt, keine Entschuldigung dafür sein kann, sich so zu verhalten.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch auf deren Seite Angst hochgekocht ist. Weil in dem Moment, wo du dich als 18-, 19-Jähriger oder 17-, 18-Jähriger mit zwei Schulkindern rumärgerst, bist du ja in der deutlich stärkeren, deutlich dominanteren Position, körperlich.
Ja.
Ich würde auch vermuten, mental, weil immerhin waren sie deutlich älter als die Schulkinder. Also,
ja, genau, die Schulkinder waren so um die 13 und die eben 17, 18 ist schon, vor allem genau. In dem Alter sind 4, 5 Jahre sind ein Riesenunterschied.
Immens, ja, auf jeden Fall. Und dann steigt da dieser Mann dazwischen, der größer ist als die beiden und der laut wird und sagt, ey, das dürft ihr nicht machen und stopp, ihr hört sofort damit auf. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass auch auf deren Seite Angst eine Rolle gespielt hat und dass die Aggression noch viel mehr angefacht hat. Weil sie Angst hatten vor dem, was passieren würde, weil sie quasi ihr Muster, ihr Thema nicht abspielen konnten und gestoppt wurden dabei.
Mhm.
Und dass das quasi noch mehr Aggression ausgelöst hat.
Ja.
Ich finde es so krass, ganz ehrlich. Also, ich fand den Fall damals schon krass und ich finde ihn auch immer noch krass.
Jetzt ist allerdings ja unser eigentliches Thema das Thema Zivilcourage und eben die Frage, was den Menschen dazu bewegt, da reinzugehen und Zivilcourage zu zeigen oder eben wegzugucken oder eben einfach weiterzugehen und nichts zu machen.
Und dazu habe ich noch eine Frage vorher. Und zwar hast du selber schon mal Zivilcourage erlebt oder selber Zivilcourage gezeigt?
Gezeigt? Oder nee, ich glaube, ich fang lieber mit erlebt an. Wahrscheinlich wissen es die meisten unserer Hörer nicht, aber ich war jetzt in Korea für eine Weile. Das ist auch mit ein Grund, warum wir hier aufnehmen müssen, weil hier, wie du vorhin gesagt hast, Ort und Urlaubs und Job. Deswegen müssen wir halt remote aufnehmen. Ja, ich war in Korea eine Weile und ich war da mit drei Freundinnen und tatsächlich ist es da passiert, dass eine dieser Freundinnen von einem älteren koreanischen Mann auf der Einkaufsstraße angegriffen wurde. Also er kam auf sie zu und hat sie am Pulli gepackt und hat auf sie eingeschrien, also wirklich, oder eingeschrien, also auf jeden Fall sehr laut mit ihr gesprochen. ich war zu dem Zeitpunkt mit einer Freundin schon weiter vorne und hab dann so ein Diskutieren, so ein lautes Schreien gehört. Und ich dachte aber, weil es so eine ganz, ganz belebte Straße war, wo auch überall Leute oder Verkäuferinnen vor den Läden standen und irgendwie Kosmetiksachen angepriesen haben, habe ich erstmal gar nicht drauf reagiert. Und irgendwann dreht sich meine Freundin um und rennt zurück. Und ich gucke auch und sehe, dass eben dieser Mann meine Freundin da am Pulli hat. Und der hat sie auch wirklich nicht losgelassen und ist dann immer wieder ganz nah an sie ran. Und wir haben versucht, ihn da wegzukriegen. Es hat aber nicht so wirklich funktioniert. Und wir konnten auch nicht mit ihm reden, weil er konnte kein Englisch. Und dann kam tatsächlich ein jüngerer koreanischer Mann dazu und ist dazwischen gegangen und hat auf ihn auf Koreanisch eingeredet. Und er hat sie dann losgelassen und dieser jüngere Mann hat uns dann zugerufen, dass wir rennen, also dass wir so run, 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 go, go, go. Ja, und dann sind wir weiter. Und dann hat er uns auch in Ruhe gelassen, aber dieser Mann hat ihn eben weggezogen, auf ihn eingeredet und hat auch dafür gesorgt, dass er uns nicht hinterhergeht. Weil
krass.
Der wollte hinterhergehen. Das ist ganz Frisches.
Wow.
Von daher waren wir diesem jüngeren Mann sehr dankbar, dass er da eingeschritten ist, weil ich weiß nicht, wie wir das hätten lösen sollen. Keine Ahnung. Weil die können wirklich wenig Englisch dort. Also verständigen ist schwierig.
Mhm.
Ja. Genau. Und sonst selbst Zivilcourage gezeigt, so im Rahmen von in der Schule, wenn so Mitschüler gemobbt wurden, war ich eigentlich immer ganz vorne mit dabei, mich da auf deren Seite zu stellen. Und ich war dann immer die mit, neben denen sie dann gesessen haben und wo sie irgendwie dann mit in die Freundesgruppe gekommen sind und dann da im Kreis standen, wenn sie sonst nirgendwo stehen konnten. Das ist ja, wie ich jetzt bei der Recherche zu dieser Folge erfahren habe, auch Zivilcourage. Nämlich irgendwie zu sagen, hey, was ihr mit dem macht, ist nicht okay und von wegen, komm zu uns und du bist Teil von uns. Aber so wie jetzt der Fall bei Dominik Brunner war, so in so brenzlige Situationen reinzugehen, das habe ich selbst, ehrlich gesagt, noch nicht gehabt.
Ich erinnere mich daran, dass meine Eltern damals auf mich eingeredet haben, weil ich in der Grundschule und auch in der weiterführenden Schule dann genauso war wie du, dass ich häufig mit denen befreundet war, die von anderen Leuten ausgegrenzt wurden. Oder auch mich halt auf die Seite von denen gestellt habe oder dazwischen gegangen bin, wenn ich gesehen habe, dass jemand irgendwie, also keine Ahnung, wenn dann irgendwie so ein Viertklässler, so ein Erstklässler oder sowas am Arm durch die Gegend zieht und so gemeine Sachen und sowas macht oder die dieses Kind ausgelacht haben oder so, dann bin ich immer dazwischen gegangen, weil ich das so unfair fand. Das hat mich damals so wütend gemacht. Ich war sonst ein total entspanntes Kind, aber das hat mich so wütend gemacht, weil ich immer so dachte, das ist nicht fair. Es war immer so, das ist nicht fair. Es ist nicht fair, was du da machst. Ja, wirklich. Und manchmal war ich dann auch so, wenn das ein älteres Kind war, war ich dann auch so, okay, dann leg dich doch wenigstens mit jemandem an, der genauso groß ist wie du. Dann ist es wenigstens irgendwie auf irgendeiner Ebene ähnlich. Also, und ich weiß noch, dass meine Eltern mich zur Seite genommen haben, weil meine Klassenlehrerin das damals wohl auch irgendwie angesprochen haben muss, dass ich mich häufig auf die Seite von den Kindern schlage, die irgendwie Probleme haben oder die geärgert werden. Weil ich das halt einfach, ich hatte einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und meine Eltern haben damals mit mir darüber gesprochen und haben mir gesagt, dass sie das total toll finden, dass ich das mache, aber dass ich auch aufpassen muss, weil dass ich gucken muss, wenn ich das nicht einschätzen kann, wie gefährlich das wirklich ist, dass ich im Kopf haben sollte, dass es auch gefährlich werden kann für mich.
Mhm.
Dass ich halt irgendwie als Jugendliche in einen Streit zwischen mehreren Typen oder sowas, also mehreren Männern zum Beispiel, dass ich auf keinen Fall dazwischen gehen sollte, weil ich denen körperlich auf jeden Fall unterlegen bin. Und selbst wenn Zivilcourage dann, also aktives Dazwischengehen, Zivilcourage in Form von aktivem Dazwischengehen, selbst, also wenn das dann vielleicht irgendwie sehr nobel von mir wäre, ist es im Zweifelsfall sehr ungesund für mich. Oder kann es sehr ungesund sein für mich und gefährlich. Und
kann ich deine Eltern sehr gut verstehen.
Ja, ich auch. Also ich verstehe auch, warum sie damals auf mich eingeredet haben, beziehungsweise damals mit mir darüber gesprochen haben. Und wurde tatsächlich auch daran erinnert, als ich nach Karlsruhe gezogen bin, ganz frisch. Also ich bin dann von Hannover irgendwann nach Karlsruhe gezogen und habe dann mit Maxi zusammen gleichzeitig das Studium in Heidelberg angefangen. Und dann, da waren wir einmal abends, war ich mit ein paar Freunden, nachts um 1:30 oder 2 oder so waren wir in der Bahn. Und da war auch so eine Gruppe von Jugendlichen, die so einen Jungen, der hatte eine Brille und eine Zahnspange und irgendwie nicht so coole Klamotten in Anführungszeichen. Und den haben die so am Anfang erst ausgelacht und irgendwann haben sie ihn beleidigt und auch angefangen, ihn zu schubsen und sowas. Und ich wollte dazwischen gehen und hatte aber diese Sachen von meinen Eltern im Kopf und dachte, es ist nicht klug, da jetzt alleine dazwischen zu gehen. Was kann ich machen? Also habe ich irgendwie meine Freundesgruppe darauf hingewiesen und meinte so, hey, seht ihr das? Das ist nicht okay, können wir nicht irgendwas machen? Und dann ist einer meiner Kumpels meinte halt so, hey, hört auf damit. Und ich habe dann auch laut gesagt, hey, hört auf, lass ihn in Ruhe. Und dann haben die aber nicht aufgehört. Und dann sind plötzlich mehrere Leute in dieser Bahn, sie war relativ voll, mehrere Leute in der Bahn aufgestanden und sind dazwischen gegangen. Also haben sich zwischen diesen Typen und diese Gruppe von jungen Männern gestellt, um ihn quasi abzuschirmen. Und haben einfach dafür gesorgt, dass sie quasi nicht mehr an ihn rankommen. Und dann meinten sie, ja, komm, steig mit aus, wir klären das draußen. Und der Junge hatte halt richtig Angst. Und dann ist wohl irgendjemand zum Bahnfahrer vorne gegangen, weil der plötzlich außerplanmäßig angehalten hat. Also es war eine Bahn innerhalb der Stadt. Und dann die Bahntüren aufgingen und der halbe Zug hat so dieses Du kannst nach Hause gehen gesungen. Und die haben einfach diese Gruppe von jungen Männern aus der Bahn hinaus komplimentiert. Da hat der Bahnfahrer die Tür wieder zugemacht und wir sind weitergefahren. Und die standen halt irgendwo in der Innenstadt und wurden halt nicht mehr in die Bahn reingelassen. Und der Junge, also dieser Junge, der vorher geärgert wurde, saß dann da und konnte in Ruhe nach Hause und irgendwie ist noch jemand zu ihm hin und meinte, hey, geht's dir gut? Brauchst du irgendwas? Wo musst du denn hin? Können wir dich da hinbringen oder so? Also es war so richtig...
Voll cute.
Ja, es war so ein richtig, richtig gutes Beispiel, fand ich, für aktive Zivilcourage und für so einen Zusammenhalt, der ausgelöst wurde dadurch, dass mehrere Leute gesehen haben, was passiert ist und mehrere Leute gleichzeitig gesagt haben, hey, das ist nicht okay. Und es war irgendwie... Ja, es war richtig schön. Es hat mir auch echt ein bisschen so Glauben an die Menschheit gegeben in dem Moment. Es war für den Jungen natürlich irgendwie eine ganz furchtbare Erfahrung, aber vielleicht auch eine gute Erfahrung, weil er gesehen hat, dass es eben den Leuten nicht egal ist, obwohl sie ihn nicht kennen.
Ja, wollte gerade sagen, also ganz furchtbar ist es, glaube ich, für ihn nicht, weil er wurde ja von allen beschützt und es ist bestimmt in diesen Schlimmen, was er da erlebt hat, dieses Geschubstwerden, es ist bestimmt auch so ein bestimmt auch dann ein schönes Gefühl, wenn er dann von so vielen Leuten kommen und dann sagen, irgendwie, du bist nicht allein und wir beschützen dich.
Ich fand es auch irgendwie schön zu sehen, dass dieses, hey, lasst ihn in Ruhe von mehreren Leuten, die das dann gesehen haben, dass das dazu geführt hat, dass Leute tatsächlich reagiert haben, dass sie tatsächlich was gemacht haben und nicht einfach nur zugeschaut haben.
Was ja voll so diesen, ich muss gerade an diese Gruppenprozesse denken, die ja bei sowas aktiv sind. Wir Menschen sind halt so, dass wenn wir sehen, dass da jemand bedroht, geschubst wird und aber auch ganz viele andere Menschen außenrum sind und das auch sehen und nichts machen und auch nicht irgendwie komisch gucken und irgendwie kein Zeichen geben, dass das nicht in Ordnung ist, dass wir dazu tendieren, dann eher die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen und uns dann denken, na gut, wenn die anderen es nicht so schlimm finden, dann kann es ja nicht so schlimm sein und vielleicht interpretiere ich das einfach falsch. Und dann tendieren wir dazu eher nichts zu tun. Und in deinem Fall, was du jetzt berichtet hast, ist es ja so, dass da dein Freund und du angefangen habt, irgendwie zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Und vielleicht dadurch die anderen Menschen, die auch sich schon gedacht haben, na, das ist aber nicht ganz cool da, dass so eine Bestätigung war, okay, die anderen finden es auch nicht in Ordnung, ich bin mit dieser Interpretation nicht alleine. Und dann ist eben so das ausgelöst hat, dass dann alle gesagt haben, ja, das stimmt, das ist nicht okay. Und sich dadurch dann diese Bewegung gebildet hat von, also der Gruppenprozess gewandelt hat von, wir gucken weg zu, wir machen alle was.
Alle zusammen, ja.
Ja.
Ich fand auch, dass es so ein gutes Beispiel war für Gruppendynamiken und was sie für einen immensen Einfluss darauf haben, ob etwas passiert oder nicht, weil ich glaube, abgesehen von der Interpretation der Situation ist dann ja auch noch die Frage, mache ich jetzt was oder nicht? Und dieses mache ich jetzt was oder nicht hängt ja auch damit zusammen, ob ich glaube, dass jemand anders das vielleicht besser machen könnte oder dass sich bestimmt jemand anders drum kümmern wird.
In Gedanken, hier sind ja genug Leute, es macht schon jemand.
Ja, in einer abgeschwächten Version kennt ihr das bestimmt alle von Studienarbeiten oder von bestimmten Aufgaben im Job. Wenn da mehr als 5 Leute in der Gruppe sind, dann macht das immer irgendwie nur einer, weil alle anderen sagen, es wird schon jemand anders machen. Und bei Zivilcourage ist es ähnlich, dass die Leute dann zum Beispiel sagen, na ja, also der andere da hinten, der sieht auch schon so, ich glaube, der macht das bestimmt. Oder, ah, da hinten ist jemand, der ist irgendwie ein bisschen größer, ein bisschen breiter, der wird da bestimmt einschreiten. Also selbst die Erkenntnis, dass mehrere Menschen, also nicht nur ich selbst, die Situation bedrohlich finden, sondern auch andere Leute die gleiche Wahrnehmung haben, selbst das reicht noch nicht, damit jemand einschreitet. Und ich glaube, dass zum Beispiel bei mir in dieser Situation in der Bahn, dass da eben wir gesagt haben, hey, das ist nicht cool. Und auf der anderen Seite der Bahn auch noch jemand gesagt hat, hey, lass das jetzt. Und dann einer aufgestanden ist und gesagt hat, okay, das geht so nicht. Und ist in die Richtung von denen gegangen und wurde dann so ein bisschen von dem einen geschubst. Und dann ist er gegen einen anderen Fahrgast quasi so gegengekommen, der geschubst wurde. Daraufhin ist der Fahrgast aufgestanden und war so, okay, wisst ihr was, mir reicht's jetzt. Und ist halt auch aufgestanden. Und dann sind halt direkt mehrere Leute aufgestanden, weil sie sich wahrscheinlich dachten, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie mittendrin. So, ich bin nicht nur Beobachter, ich bin mittendrin. So, und weil dann halt auch einfach 2 Leute mit gutem Beispiel vorangegangen sind, indem sie aufgestanden sind und die abgeschirmt haben voneinander. Und ja, also ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, dass diese beiden Prozesse halt enorm wichtig sind für jegliche Form von Interaktion an sich, also von Einschreiten oder auch von Verhalten. Aber insbesondere bei Zivilcourage eine unglaubliche Rolle spielen.
Es ist ja auch so, dass es gibt ja so diese bestimmte Zahl. Es ist ja so, dass in großen Menschengruppen, wie du gerade gesagt hast, man sich dann denkt, ja, das wird schon jemand anderes machen. Und es denken sich dann aber leider alle und dann macht es halt niemand. Und je weniger Menschen da sind, wenn eben so eine brenzlige Situation entsteht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen einschreiten werden. Also ich glaube, wir hatten vorhin ja gesprochen, dass du, glaube ich, 5 gesagt. Dass so die magische Zahl ist 5. Wenn es mehr als 5 Personen sind, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit. Und bei 5 oder weniger, da fühlen sich die Leute verantwortlich dafür. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt da nachts auf einem Gehweg laufe und ich werde von irgendjemandem angepöbelt und auf der anderen Straßenseite läuft auch jemand, dann habe ich mehr Chancen, dass dieser jemand auf der anderen Straßenseite sich verantwortlich dafür fühlt, mir zu helfen, weil nur er da ist und nur er mir helfen könnte. Anstatt wenn es jetzt auf einer ganz belebten Einkaufsstraße passieren würde, wo, keine Ahnung, in einer Minute 50 Leute mir, vielleicht mehr in einer ganz belebten Einkaufsstraße, auf jeden Fall sehr viele Leute vorbeilaufen und sich alle denken, zum einen, naja, es wird schon jemand anderes machen und zum anderen, wenn jemand was macht, wird es schon nicht so schlimm sein.
Ja, ja. Das Beispiel habe ich in Athen tatsächlich erlebt, weil ich da von jemandem auf der offenen, also auch auf der Straße so angegangen wurde. Der hat mich einfach gepackt am Handgelenk und mich so an sich rangerissen. Also er hat vorher irgendwie, glaube ich, versucht mit mir zu flirten und wollte, dass ich mit ihm auf seinen Mofa quasi mit draufsteige. Und ich habe halt abgelehnt und bin weitergegangen. Und als ich an ihm vorbeigegangen bin, hat er mich am Arm gepackt und mich so an sich rangerissen. Also so richtig, wirklich richtig brutal. Und ich habe mich total erschreckt. Und habe mich dann von ihm quasi losgerissen, weil meine Eltern waren wirklich sehr vorsichtig. Mein Papa mir früher so ein paar Tricks gezeigt hat, wie man sich aus Griffen befreien kann von Leuten, wenn dich jemand festhält. Und habe mich dann losgerissen. Und der hat mir noch hinterher geschrien und mich angebrüllt und so. Und ich bin halt einfach mega schnell abgehauen. Da waren so viele Leute auf der Straße. Es war mittags, strahlender Sonnenschein in Athen auf einer Hauptstraße. Und es hat niemand was gesagt, niemand hat was getan, niemand hat versucht, mir zu helfen. Und da dachte ich im Nachhinein auch, das war das perfekte Beispiel für Verantwortungsdiffusion.
Ja. Jetzt haben wir schon so ein bisschen vorgegriffen, so diese Wörter Verantwortungsdiffusion und Gruppenprozesse, da reden wir gleich nochmal kurz drüber. Aber wir würden gerne nochmal ganz kurz zurückspringen und nochmal kurz darüber sprechen, was ist denn Zivilcourage überhaupt? Also was ist denn eigentlich so die Definition davon?
Und tatsächlich gibt es mehrere unterschiedliche Definitionen. Eine davon ist von Peterson und Seligmann aus dem Jahr 2004. Und zwar lautet diese Definition: die Art von Handlungen, bei denen ein Individuum für das einsteht, was es für richtig hält, trotz Hindernissen oder Risiken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist die ein ganz bisschen zu allgemein gefasst. Weil theoretisch könnte ich dann für alles Mögliche einstehen, was ich für richtig halte. Beispielsweise für meine rechtsradikale Gesinnung oder für meinen 100%igen Menschenhass oder ähnliches. Und könnte der Meinung sein, dass, mein Gott, theoretisch könnte ich sogar antisozial sein. Und könnte dann mich dementsprechend verhalten, obwohl es für mich das Risiko birgt, verhaftet zu werden. Und man würde es trotzdem Zivilcourage nennen, was auch immer ich tun würde. Und von daher dachten wir, naja gut, damit gehen wir irgendwie nicht hundertprozentig konform. Also haben wir uns noch die Definition nach Nummer und Winkler aus dem Jahr 2002 angeschaut. Und nach diesem gibt es zwei Kriterien, die vorliegen müssen für Zivilcourage. Und zwar erstens muss die Handlung orientiert sein an demokratisch-gesellschaftlichen Grundwerten. Und das zweite ist, dass es persönlichen Mut braucht. Das heißt, dass das Eingreifen potenziell negative soziale Konsequenzen haben kann. Beispiel dafür zum Beispiel beim Thema Mobbing. Wenn ich eingreife, während jemand gemobbt wird, gehe ich das Risiko ein, dass die Mobber mich auch mitmobben werden. Aber ich tue es trotzdem, weil ich es erstens für richtig halte, da gebe ich Seligmann dann wieder recht, es zweitens mit den demokratischen und gesellschaftlichen Grundwerten übereinstimmt, weil wir niemanden ausgrenzen wollen. Und es erfordert persönlichen Mut, weil ich eben befürchten muss, dann selber auch ausgegrenzt zu werden. Und deswegen zum Beispiel zählt nach dieser Definition das Einschreiten bei Mobbing ebenfalls zur Zivilcourage.
Jetzt braucht es aber natürlich, wie ihr euch denken könnt, noch ein bisschen mehr, um eben einen Menschen dazu zu kriegen oder damit ein Mensch eben Zivilcourage auch in solchen brenzligeren Situationen zeigt. Tatsächlich gibt es von den Sozialpsychologen Latané und Daly ein Modell, nämlich das Fünf-Hürden-Modell der Zivilcourage. Und da haben sie eben erforscht, welche Schritte jemand durchläuft, der eben tatsächlich da in so einer Situation einschreitet. Im ersten Schritt muss da das Ereignis natürlich überhaupt erstmal bemerkt werden. Macht Sinn. Wenn man es nicht sieht, kann man auch nicht helfen. Und im zweiten Schritt muss das Ereignis, was man da bemerkt, auch natürlich als Notfall interpretiert werden. Als nächstes muss der Beobachter sich zuständig fühlen. Und da sind wir bei dem Thema Verantwortungsdiffusion, die wir vorhin ja schon besprochen haben. Wenn wir nämlich hier eine belebte Hauptstraße haben und man sieht irgendwie ganz vorne rechts und man läuft aber links, da eine Situation, die potenziell irgendwie bedrohlich ist oder irgendwie ein seltsames Gefühl hinterlässt, ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass man sich denkt, naja, es sind so viele Leute und es sind auch so viele Leute, die da näher dran vorbeilaufen als ich und so viele Leute, die das eher mitkriegen als ich, die werden sich darum schon kümmern. Und dass die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Person einfach weiterläuft und vielleicht es registriert und auch sieht, dass es eigentlich da Hilfebedarf gibt, aber sich denkt, naja, ist ja nicht meine Aufgabe, ich bin nicht am nächsten dran, das wird schon jemand anderes machen. Von daher ist da dieser Schritt, sich zuständig fühlen und sich verantwortlich fühlen für das, was da passiert, tatsächlich ein total wichtiger Schritt in Richtung Zivilcourage. Als nächstes ist natürlich dann die Frage, ob diese Person, die das beobachtet und sich dann auch dafür verantwortlich fühlt, überhaupt über das notwendige Wissen verfügt, da jetzt einzuschreiten. Also wüsste die Person, was zu machen ist? Weiß sie, was die Nummer zum Beispiel von der Polizei ist? Weiß sie, wie sie die entweder Opfer oder Angreifer am besten anspricht, wie sie da reingehen möchte? Diese ganzen Dinge müssen ja irgendwie klar sein, wenn man da reingeht. Also man muss ja irgendwie einen Plan haben, okay, was mache ich da jetzt genau und wann mache ich es und wie mache ich es? Und schlussendlich geht es dann darum, eben sich zu entscheiden, welche Form der Hilfeleistung angemessen ist. Das heißt, zum einen gucke ich, okay, weiß ich überhaupt, was ich tun kann? Und das nächste ist, okay, was ist denn angemessen? Das heißt, gehe ich da jetzt wirklich rein? Riskiere ich da eben dann auch natürlich meine Sicherheit und meine Gesundheit? Je nachdem, was für eine Situation das ist. Gehe ich da jetzt aktiv rein oder rufe ich vielleicht nur die Polizei? Oder Bleibe ich außen stehen und rufe was rein und sage, hey, das geht so nicht? Oder vielleicht aktiviere ich andere Leute, die auch gerade vorbeilaufen und sage, hey, wollen wir da nicht vielleicht mal zusammen drauf gucken? Einfach so andere aus diesem Trott rausreißen und sagen, guck mal, da passiert was und ich finde es nicht okay. Wenn du es auch nicht okay findest, lass doch mal bitte hingehen. Genau. Diese Entscheidung muss natürlich als letztes dann fallen. Und wenn diese 5 Hürden tatsächlich bewältigt wurden, dann wäre diese fiktive Person, die ich jetzt gerade beschrieben habe, bereit, da reinzugehen.
Diese einzelnen Schritte hängen aber auch davon ab, wie eine Person aufwächst und wie sie sozialisiert ist. Das soll heißen, Menschen wachsen ja in unterschiedlichen, nicht nur in unterschiedlichen Gesellschaften, sondern auch in unterschiedlichen Sozialisierungsumgebungen auf, also unterschiedlichen Familien, in unterschiedlichen Schulen, in unterschiedlichen sozialen Verhältnissen, die vielleicht auch unterschiedliche, ja, Wertschätzung haben für Zivilcourage. Es hängt also zum Beispiel davon ab, welcher gesellschaftliche Wert in der Zivilcourage überhaupt gesehen wird. Also ob es beispielsweise positive Vorbilder gibt, ob das etwas ist, das in der Gesellschaft als etwas Ehrenwertes anerkannt wird oder zum Beispiel komplett ignoriert wird. Das hängt beispielsweise auch damit zusammen, ob in den Medien aktiv berichtet wird über Menschen, die Zivilcourage zeigen und ob sie quasi dafür belohnt werden, also ob sie dargestellt werden als Menschen, die besonders sind, die sich heldenhaft verhalten haben, die für andere eingestanden sind, oder ob die Medien beispielsweise darüber berichten und sagen, ja, die Person war ja auch dämlich, dass sie damit reingegangen ist. Das wiederum würde zum Beispiel dafür sorgen, dass die Leute eher weniger Zivilcourage zeigen. Ja. Es hängt aber auch davon ab, wie, also besser gesagt, welche Überzeugungen die Person hat. Also inwieweit sie selber der Meinung ist, dass Solidarität, soziale Verantwortung oder auch, ja, Normen, Werte, Fürsorglichkeit anderen gegenüber Dinge sind, die für sie selber eine große Rolle spielen. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie ich die beteiligten Personen wahrnehme. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dass, ich weiß nicht, Menschen mit blonden Haaren und grünen Augen weniger wert sind als Menschen mit dunklen Haaren und dunklen Augen, dann werde ich möglicherweise nicht einschreiten, wenn da jemand Blondes angegangen wird, aber einschreiten, wenn jemand Brünettes da angegangen wird. Also einfach nur, um jetzt mal irgendein völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel zu nehmen. Und das hängt natürlich auch davon ab, ob die Leute eingreifen, wann sie eingreifen und wie sie eingreifen. Und was man natürlich nicht unterschätzen darf, sind die Persönlichkeitsmerkmale von Personen. Denn wenn jemand eher nicht so ängstlich ist, sehr, sehr viel Selbstvertrauen hat und sehr empathisch ist, kann man davon ausgehen, dass diese Menschen sich eher für Menschen, also für potenzielle Opfer in Anführungszeichen einsetzen, als Menschen, die ängstlich sind, eher unsicher sind, eher nicht so mutig sind, nicht so selbstbewusst. Die werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sich nicht dafür einsetzen. Und ich habe es vorhin gesagt, irgendwie, du hast es auch so angedeutet, dieses Thema Ungerechtsbewusstsein oder auch Unrechtsempfinden spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle, wenn man sich schnell über sowas ärgert. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich extrem schnell darüber ärgern kann, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand anderem ein Leid zugefügt wird und alle Leute gucken weg. Das macht mich verrückt. Das macht mich verrückt. Und ich musste mich selber auch schon häufiger zurücknehmen. Und da hatten wir es vorhin über diese unterschiedlichen Phasen. Mich dagegen entscheiden, dazwischen zu gehen, weil das nicht klug gewesen wäre. Und mich stattdessen für was anderes zu entscheiden. Wie beispielsweise in der Bahn. Es wäre nicht klug gewesen, wenn ich dazwischen gegangen wäre. Also musste ich irgendwie eine Option finden, was ich anders machen kann. Und das hängt eben auch extrem damit zusammen, ja, wie man solche Dinge wahrnimmt, wie man sie interpretiert und wie man sich am Ende dann auch verhält. Tatsächlich zeigt die Forschung aber auch, dass es ja sowohl automatische Prozesse gibt, also automatisches Verhalten in diesen Momenten, als auch bewusste, ja, im Grunde bewusste Zielsetzungen. Also auf der einen Seite, dass ich mich automatisch auf irgendeine bestimmte Art und Weise verhalte. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Dinge, für die ich mich bewusst entscheide, wie beispielsweise, okay, ich sehe das gerade, was mache ich denn jetzt? Ich könnte das machen, etc., etc. Also, dass ich aktiv darüber nachdenke. Und es gibt tatsächlich, fanden wir, sehr interessante Erkenntnisse dazu, dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die automatisch gezeigt werden, je nachdem, wie wir die Situation wahrnehmen. Also es gibt keine bewusste Entscheidung dazu, sondern das Verhalten wird einfach gezeigt. Beispielsweise, es gibt Studien dazu, dass bestimmte soziale Kategorien, wenn wir die Menschen einer bestimmten sozialen Kategorie zuordnen, dass wir dann automatische Verhaltensreaktionen zeigen. Also beispielsweise, wenn wir auf der Straße einen Obdachlosen sehen und diese Person bettelt, dann ist davon auszugehen, dass wir in der ersten Verhaltensweise, also die erste Verhaltensweise, die wir zeigen, ist, wir gucken weg. Und wenn wir jetzt auf der Straße jemanden sehen würden, der einen Obdachlosen angeht, dann ist davon auszugehen, dass wir selbst da weggucken oder mit einer sehr viel niedrigeren Wahrscheinlichkeit eingreifen, weil wir den Obdachlosen in dieser sozialen Kategorie wahrnehmen und die, ja, das Eingreifen, zum einen, was sozial, also Zivilcourage, meine ich, angeht, ist, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und zum anderen löst halt allein der Anblick eines Obdachlosen bei vielen Menschen dieses automatische Verhalten aus, wegzusehen oder mit dem Kopf zu schütteln. Und das fanden wir persönlich ganz interessant, also dass einfach ja Zivilcourage eben auch davon abhängt, wie wir die Person, um die es geht, tatsächlich sozial einordnen. Und das finde ich persönlich tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, ziemlich grausam. Mhm. Auf der anderen Seite überrascht es mich aber nicht, weil wir Menschen halt extrem soziale Wesen sind und die Welt so kompliziert ist, dass unser Gehirn halt automatisch immer in Kategorien denkt und in Kategorien urteilt. Das ist ja nicht mal eine bewusste Entscheidung.
Das ist ja dann aber total wichtig, irgendwie sich dessen bewusst zu sein. Ne? Also irgendwie zu wissen, okay, ich reagiere auf bestimmte Menschen oder bestimmte Kategorien, wie wir es jetzt gesagt haben, so und so. Oder die meisten Menschen reagieren darauf so und so. Und das ist ja oft dann was, wo man so einen blinden Fleck hat. Und dadurch, dass man das dann sich mal vergegenwärtigt, dass eben bestimmte Kategorien bestimmte Reaktionen auslösen, kann man da vielleicht ein bisschen besser den Fokus drauf lenken und vielleicht dafür sorgen, dass dieses Verhalten, was ja eigentlich total unfair ist, vielleicht ein bisschen weniger auftritt.
Ja, dass man vielleicht trotzdem diese automatische Reaktion hat und sich dann aber kognitiv dessen bewusst ist, dass man diese automatische Reaktion zeigt und dann die Möglichkeit hat, sie zu ändern, weil man sich darüber im Klaren ist, und dann kann man es steuern und trotzdem diese automatische Verhaltensweise zeigen und dann im Anschluss es aber vielleicht besser machen.
Ja. Was ich auch total interessant fand bei der Recherche, war ein Forschungsergebnis, dass zu hohe Ziele Zivilcourage verhindern. So in dem Sinne, das ist mir jetzt eingefallen, dass du vorhin gesagt hast, naja, du wolltest eigentlich am liebsten dazwischen gehen und hast aber gemerkt, das wäre keine gute Idee, dass es sicher auch viele Menschen gibt, die eben, wenn sie sowas sehen, ein bestimmtes Bild von Zivilcourage haben. Also zum Beispiel ist es nur Zivilcourage, wenn man da jetzt wirklich aktiv dazwischen geht, sich dazwischen schmeißt, eventuell Schläge einsteckt. Diese Menschen sich vielleicht in dem Moment dann denken, okay, das ist mir aber zu gefährlich, das traue ich mich nicht, also mache ich lieber gar nichts. Weil ich kann ja nicht das machen, was für mich eigentlich Zivilcourage wäre. In dem Sinne, ich könnte ja gar nicht helfen, so wie ich es mir gerade vorstelle. Und es mag sein, dass vielleicht nicht in jeder Situation oder in den meisten es nicht ratsam ist, sich in eine Schlägerei zu werfen. Aber tatsächlich kann man ja trotzdem Zivilcourage zeigen, indem man vielleicht die Polizei ruft, indem man vielleicht das Opfer fragt, ob es irgendwie Hilfe braucht, ob man irgendwie was für das Opfer tun kann. Oder indem man vielleicht einfach hingeht und die Personen, die da beteiligt sind, einfach mal anspricht. Ne, also dieses Ziel, ich zeige nur Zivilcourage oder ich helfe da nur, wenn ich mich wirklich aktiv reinschmeiße, ist in dem Moment vielleicht ein bisschen hochgesteckt. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht auch eben andere Dinge machen kann, die auch hilfreich sein können. Und einfach, dass diese sehr hohen Ziele, wenn die jemand hat, was Zivilcourage angeht, dass es dann eher dazu führt, dass diese Menschen dann sagen, naja gut, kann ich nicht machen, also lasse ich lieber ganz.
Also für uns und für euch als großes, fettes Learning einmal in den Kopf in so einem Lernkasten aufschreiben. Zivilcourage kann auch sein, wenn ich sowas sehe, andere Menschen darauf aufmerksam machen, dem Opfer helfen, wenn es verletzt wurde, die Polizei rufen, beispielsweise auch bei der Polizei eine Aussage machen über das, was passiert ist und damit dem Opfer dabei helfen, Gerechtigkeit zu erfahren oder Opfer oder Täter anzusprechen oder sich beispielsweise in der Bahn einfach dazwischen zu setzen. Auch das, davon gibt's ja auch Aufnahmen von Leuten, die sich dann einfach dazwischen gesetzt haben, ohne irgendwas zu sagen, ohne irgendwen anzufassen. Oder auch in der Bahn könnt ihr theoretisch auch den Bahnfahrer könnt ihr ja alarmieren und sagen, hey, da hinten passiert gerade was, weil der sieht ja nichts. Das heißt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Zivilcourage zu zeigen und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, mutig zu sein, ohne dass man sich selber in Lebensgefahr bringen muss. Und es ist auch nicht sinnvoll, das zu tun.
Nee.
Es ist nicht sinnvoll, euch selber in Gefahr zu bringen, weil am Ende des Tages, im besten Fall gibt es noch mehr Menschen um euch rum, die potenziell helfen können und die potenziell eingreifen können. Und versucht vielleicht dann eher, andere Personen mit zu aktivieren, damit ihr gemeinsam helfen könnt, weil gemeinsam zu helfen ist immer einfacher. Also es ist, sicherer. Es nimmt dem potenziellen, ist sicherer, ja genau, und es ist auch, nimmt dem potenziellen Angreifer vielleicht auch ein bisschen mehr Wind aus den Segeln, wenn er sich plötzlich fünf Leuten gegenüber sieht oder sie sich plötzlich fünf Leuten gegenüber sieht. Also ja, auf jeden Fall. Seid mutig im Rahmen eurer Möglichkeiten und ich glaube, das können wir uns alle aufschreiben, dass wir mutig sind im Rahmen unserer Möglichkeiten und unser Bestes tun und dann haben wir das Beste getan.
Und um diese Möglichkeiten zu erweitern, gibt es tatsächlich solche sogenannte Zivilcourage-Trainings. Das wird teilweise auch von solchen Stiftungen angeboten, wie zum Beispiel von der Dominik-Brunner-Stiftung. Da wird ja auch so ein Training angeboten. Und diese überwiegend psychologischen Trainings zielen tatsächlich darauf ab, um Wissen zu vermitteln, also handlungsrelevantes Wissen in entsprechenden Situationen und die Handlungskompetenz zu stärken, also um Personen, die da eben dieses Training machen, zu befähigen, wirklich einzuschreiten und wirklich was zu tun. Denn es ist ja so, dass nur wer halt, wie wir gesagt haben, zum einen weiß, was jetzt gerade in der Situation hilfreich ist und und jemand, der auch so ein Verhalten durch so ein Training vielleicht auch so ein bisschen automatisiert hat und wo vielleicht, wenn man sowas sieht, direkt ein bisschen was anspringt zumindest, ist eher in der Lage, da zu den richtigen Handlungskomponenten zu greifen und da in dem Zivilcourage-Werkzeugkoffer die richtigen Sachen rauszunehmen. Von daher, wenn euch das interessiert und wenn ihr da irgendwie euch da irgendwie weiterbilden wollt oder irgendwie möchtet, dass ihr da irgendwie in solchen Situationen genauer wisst, was ihr da tun könnt und was ihr tun solltet, was ihr lassen solltet, dann könnt ihr euch da ja gerne mal informieren. Ich finde das eine ganz spannende Sache.
Und ich glaube, ich würde gerne noch hinzufügen, dass in solchen Situationen ich mir immer denke, was, wenn ich das wäre? Was, wenn ich das wäre und mir würde niemand helfen? Und ich weiß, dass das irgendwie der Gedanke dann, Zivilcourage zu zeigen kann, also war zumindest bei mir so, kann Angst machen. Weil man dann Angst hat, dass man in eine Situation hineingerät, mit der man eigentlich gar nichts zu tun hatte, die für einen selber dann gefährlich wird. Aber genau deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass man eben nicht direkt einschreiten muss, um das zu tun. Und dass die Person auf der anderen Seite, die von dem Angriff oder der Belästigung oder was auch immer es ist, betroffen ist, vielleicht durch eure Hilfe viel weniger negative Sachen erleben muss und vielleicht auch beim nächsten Mal der nächsten Person helfen wird, weil sie selber erlebt hat, wie wichtig Zivilcourage sein kann, weil am Ende des Tages wollen wir alle irgendwie, dass es uns gut geht und wir wollen alle, dass es den Menschen, die wir lieb haben, gut geht. Und bei der Person, wenn ihr jemanden seht, der gerade angegriffen wird oder beleidigt wird oder ausgegrenzt wird oder gemobbt wird, ihr wisst nie, ob das nicht eure beste Freundin, euer bester Freund, der Ehemann eurer Schwester, was auch immer werden kann oder wird. Und was wir auf jeden Fall alle wissen, ist, dass diese Menschen auch irgendjemanden haben, der sie lieb hat und dem sie wichtig sind. Und von daher lasst euch nicht von der Angst einzugreifen, abhalten, irgendwas zu tun. Man muss nicht immer reinspringen, es reicht auch, wenn man die Polizei anruft oder einfach nur beobachtet und versucht, sich so viele Details wie möglich zu merken. Also ihr könnt immer etwas tun.
Und damit würde ich sagen, sagen wir heute ein ganz, ganz fettes, seid lieb zueinander.
Und passt auf euch auf dabei.
Auf jeden Fall. Mein Gott, es werden immer mehr Abschiedssätze.
Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge und auf euer Feedback zu dieser Folge. Und schreibt uns gerne mal, ob ihr auch schon so Zivilcourage-Geschichten erlebt habt, ob ihr selber auch schon mal eingegriffen habt oder ob euch selber schon mal jemand geholfen hat in brenzlichen Situationen. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag und sagen
tschüss!